Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Katharina Hamberger, und ich begrüße heute zum ersten Mal in diesem Format, weil sie auch noch gar nicht so lange im Amt ist, die Generalsekretärin der CDU, Franziska Hoppermann. Guten Tag.
Hallo, Frau Hamberger.
Frau Hoppermann, nach diesem desaströsen Wahlabend für Ihre Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, habe ich das Gefühl, wirkt die CDU in Teilen auch etwas ratlos, was sie diesem AfD-Erfolg entgegensetzen kann. Wie groß ist denn die Ratlosigkeit bei Ihnen?
Na, also ich würde das gar nicht sagen, dass es eine Ratlosigkeit gibt. Also man hat, glaube ich, am Wahltag und auch am Tag nach der Wahl gemerkt, dass es eine Betroffenheit gab oder gibt über dieses Ergebnis, aber dass da eine umso größere Entschlossenheit dahinter steckt, die Reformpolitik, die so notwendig ist für dieses Land, auch wirklich umzusetzen. Und da diese Erwartungshaltung sozusagen, die wir mitnehmen, es muss sich was positiv ändern für die Menschen, das merken sie nicht ausreichend, dem jetzt was entgegenzusetzen.
Was man in dem Zusammenhang ja auch immer wieder hört, ist, dass man das Ganze besser erklären muss, dass es eine neue Erzählung braucht, auch für diese Reformpolitik. Das ist ja an sich keine ganz so neue Erkenntnis, man hört es immer wieder. Warum hat das denn bislang auch nicht geklappt?
Also, dass man irgendwas anders erklären muss, also sprich, dass die Menschen nicht verstehen, was passieren soll, das haben weder der Bundeskanzler noch ich gesagt. Das ist auch nicht die Haltung, sondern was wir gesagt haben, ist, dass es uns offenbar nicht ausreichend gelingt, die Zustimmung der Menschen für unsere bisherige Politik zu bekommen. Das zeigen die Umfragewerte. Und nicht die notwendige positive Einstellung und Emotion zu unserer Politik zu bekommen. Und das ist das, an dem wir arbeiten müssen. Das hat aber nichts mit Erklären zu tun, sondern mit der Frage, wie erreichen wir tatsächlich eine Zustimmung bei den Menschen? Und ich glaube ganz fest, dass nicht ausreichend ankommt, was auch schon richtig geschafft wurde. Weil wenn man an die Zapfsäule guckt, einfach die zum Beispiel die Spritpreise zu teuer sind und die Sorge um Arbeitsplätze in Teilen, auch die positiven Signale, die wir aus der Wirtschaft sehen, noch überwiegen.
Jetzt sind ja gerade das auch Dinge, die Sie möglicherweise gar nicht so gut beeinflussen können. Also Preise an der Zapfsäule zum Beispiel sind ja Dinge, die auch sehr stark mit der Außenpolitik zusammenhängen, mit Dingen, die in anderen Staaten vorfallen. Können Sie da überhaupt zu den Leuten durchdringen und sagen, wir haben trotzdem alles im Griff?
Das ist natürlich eine Komplexität, die es uns nicht einfacher macht, gerade in dieser Krisenzeit, auch in den außenpolitischen Krisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber es gibt natürlich trotzdem positive Signale. Das IFO-Institut hat die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr auf 1,4% angehoben. Das Kabinett hat und der Bundestag Bürokratieentlastung in Höhe von 10,4 Milliarden schon beschlossen. Katharina Reicher hat die Energiepolitik angefangen, wieder auf die Füße zu stellen, um die Energiepreise am Ende zu senken. Also es gibt wirklich ja Signale, aber was eben auch richtig ist, dass die Menschen das noch nicht ausreichend bei sich persönlich im Umfeld spüren. Also bestimmte Dinge brauchen auch, ehe sie wirken. Bestimmte Dinge sind auch noch nicht in Kraft gesetzt. Aber das ist, glaube ich, im Moment aktuell das größere Problem, ja.
Und bestimmte Dinge erfordern ja auch Einschnitte, die die eine oder andere Gruppe betreffen werden. Wenn man diese Reformen angehen will, jetzt steht demgegenüber eine, wenn wir damit angefangen haben, eine AfD, die sehr stark über eben auch Emotionen arbeitet, auch mit Populismus arbeitet. Was können Sie dem denn entgegensetzen, wenn Sie selber sagen müssen, wir müssen immer Kompromisse schließen, es dauert alles und möglicherweise müssen Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch den Gürtel enger schnallen?
Ja, die Herausforderungen sind nicht klein, das ist genau richtig. Und deswegen, glaube ich, darf man an dieser Entschlossenheit nicht rütteln, auch wirklich diese Probleme anzupacken, um das Signal zu setzen. Und es ist ernst damit, die Zukunftsthemen dieses Landes zu lösen. Und wir sind hier keine mofafahrende Partyveranstaltung, sondern wir regieren ernsthaft und verantwortungsvoll dieses Land mit 84 Millionen Menschen. Und das hat die Union immer getan, seit Konrad Adenauer, wenn sie regiert hat. Und das sind die Themen, die wir brauchen. Wir brauchen zukunftsfeste Sozialsysteme. Wir brauchen deshalb eine Rentenreform, weil dieses System nicht mehr tragfähig ist für die Zukunft. So war es auch bei der Krankenversicherung. Da muss man jetzt konsequent auf dem Weg weitergehen. Und das ist was, was wir auch unserem Koalitionspartner mit Nachdruck sagen. Wir brauchen da jetzt keinen Wankelmut, sondern wir brauchen ein Einhalten der gemeinsamen Verabredungen und der Verträge, die wir miteinander geschlossen haben.
Darauf würde ich gerne auch später nochmal eingehen, auf die Zusammenarbeit auch mit Ihrem Koalitionspartner, wenn es um diese Frage auch des Näherbringens der Notwendigkeit der Reformen geht, dann steht ja auch vor allem der CDU-Vorsitzende, der Kanzler im Fokus. Und wenn man sich im Moment in Ihrer Partei, aber auch in der Fraktion so umhört, dann ist ja auch kein Geheimnis, dann gibt es da doch relativ viel Unmut über Friedrich Merz, über seine Art zu kommunizieren. Wie angeschlagen ist denn seine Autorität?
Ja, ich sehe das natürlich auch, dass Umfragewerte, die sozusagen sinken, Fragezeichen hinterlassen, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und nehmen Sie die Rentenreform. Das Bild dahinter, dass das trägt, ist ja, wir wollen, dass die Menschen mehr Rente haben als vorher und perspektivisch sinkende Beiträge. Und das ist das, was das Ergebnis dieser Kommission ist. Das ist ja ein ganz positives Bild, zu sagen, selbst die, die nur noch kurz zu arbeiten haben, werden mehr Rente haben und besonders die junge Generation deutlich mehr, wenn wir, und das ist ja der Vorschlag, so einfach wie revolutionär die Kapitalmarktrente in die erste Säule integrieren. So, und das ist so ein geschlossenes Bild, was man gut nach außen auch vielleicht noch deutlicher sagen muss. Es gibt ein konkretes Ziel, es wird besser werden und deshalb ist es notwendig, dass wir hier jetzt gemeinsame Anstrengungen angehen.
Aber kann ein Kanzler, der solche Umfragewerte hat, dessen Glaubwürdigkeit auch in Teilen gelitten hat, das überhaupt noch vermitteln?
Ja, das kann er.
Da sind Sie,
weil er fest, ja, er steht ja als Person fest für dieses Bild der Zukunft, wohin Deutschland gehen soll und wohin sich das alles entwickeln soll. Wir brauchen die Möglichkeit, über Wirtschaftswachstum so Dinge wie Steuerentlastung möglich zu machen. Deswegen muss der Fokus sein auf Wachstum. Wir sehen erste Signale, im Übrigen auch ganz tolle andere Bilder, wie die erste deutsche Rakete ins All von europäischem Boden, deutsche Ingenieurskunst aus der Technischen Universität München ausgelagert. Wir haben mehr Gründungen denn je, mehr erfolgreiche Startups denn je. Das sind alles positive Signale und das ist das, wofür er ja steht. Dafür ist er angetreten, dieses Land zu modernisieren und für Wirtschaftswachstum zu sorgen.
Wir schauen mal so eine Woche voraus, dann haben Sie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Glauben Sie, das kann möglicherweise auch nochmal eine neue Dynamik nehmen, was den Kanzler, den CDU-Vorsitzenden betrifft, wenn dieses Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin haben wir natürlich auch noch, aber Mecklenburg-Vorpommern steht die CDU einfach sehr schlecht da, die CDU möglicherweise aus dem Landtag fliegt und dann es nochmal eine weitere Debatte gibt über eben die Frage zum Beispiel Glaubwürdigkeit, Vermittlung von solchen Reformvorhaben.
Also zum einen braucht es uns als Union auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wer sicher eine absolute Mehrheit der AfD verhindern will, braucht eine starke Union auch in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen warne ich davor, sozusagen zu glauben, das sei nicht notwendig, sondern es braucht da eine starke Union, so stark wie möglich. Und wir haben ja Landtagswahlen, die völlig unterschiedlich ausgerichtet sind. In Sachsen-Anhalt ging es um einen Kampf gegen die AfD und in Berlin geht es um einen Kampf gegen eine linksextreme Landesregierung. Das zeigt ja, wir haben eine Polarisierung hin zu immer mehr Extremen und das ist das, gegen das wir uns stemmen. Und es gibt dafür für mich persönlich auch keine bessere Antwort als Christdemokratie, weil es nicht darum geht, Ideologie in dieses Land zu kippen, sondern gemeinsam und für mich sozusagen als praktizierende Katholikin keinen besseren Ausgangspunkt dafür für unser Land als das christliche Menschenbild. Und deswegen bin ich so davon überzeugt, dass wir dafür die richtigen Antworten haben. Aber diese Wahlen sind in der unterschiedlichen Ausrichtung und für mich gibt sich daraus keine Grundsatzdiskussion.
Lassen Sie uns auch nochmal auf diese Frage schauen, Umgang mit der AfD. Diese Woche hat das AfD-Verbotsverfahren nochmal Fahrt aufgenommen, auch weil der CDU-Vorsitzende aus Nordrhein-Westfalen und dortiger Ministerpräsident Hendrik Wüst sich dafür ausgesprochen hat, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geben soll. Und der Verfassungsschutz, Verfassungsrechtler, Experten aus Bund und Länder beteiligt sind, um sich erstmal diesen verfassungsrechtlichen Umgang mit dieser Partei anzuschauen, die ja in Teilen von Verfassungsschutzämtern in den Ländern als rechtsextrem eingestuft wird, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Gibt sehr unterschiedliche Einstellungen dazu in der Union. Es gibt auch Leute, die sagen, das war eine völlig unnötige Einlassung. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, es gibt ja auch den ersten westdeutschen Landesverband, der als gesichert rechtsextrem gilt, nämlich in Niedersachsen. Also was wir daran sehen, das ist keine ostdeutsche Thematik, sondern es ist eine gesamtdeutsche Thematik. Was meine persönliche Haltung dazu ist, ich halte nichts davon, ein Verbotsverfahren anzustrengen, was zum Beispiel aus dem Deutschen Bundestag politisch motiviert ist. Sondern wenn, und das ist ja in Deutschland aus guten Gründen so, eine sehr, sehr hohe verfassungsrechtliche Hürde für ein Parteiverbotsverfahren, wenn es dafür Anzeichen gibt, dass das tragfähig wäre und diese Einschätzung kann nur von Verfassungsorganen kommen, die Zugriff auf diese Informationen haben. Das sind der Bundesrat oder die Bundesregierung, dass eine Partei aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Partei agiert, nicht Einzelpersonen, sondern als Partei im Grundsatz. Dann ergibt sich die Möglichkeit eines Verbotsverfahrens. Und diese Erkenntnisse liegen meines Wissens aktuell nicht vor. Dass man sich das aber genau anguckt, wie diese Partei sich weiter radikalisiert, halte ich für völlig richtig.
Das eine ist ja eben die Frage, wie geht man rechtlich mit der AfD um? Die andere Frage ist, wie geht man politisch mit ihr um? Man hört aus der Union auch immer wieder, wir müssen sie inhaltlich stellen. Eine andere Frage, wir hatten das Thema Emotionen schon, ist ja diese gefühlte Nähe, die gerade die AfD auch herstellt. Wir haben es in Sachsen-Anhalt gesehen. Sie hatten angespielt auf das, der dortige Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, ja dieses Symbol der Simson genutzt hat. Dieser Mofas aus der DDR, was ein sehr starkes identitätsstiftendes Motiv ist für junge Leute, aber auch für alte Leute und ist damit ja sehr gut angekommen bei den Menschen, hat Emotionen bedient, hat Nähe bedient, hat das Vorortsein auch bedient, die AfD. Wie gehen Sie als CDU damit um? Gerade weil ja auch diese Landesverbände im Osten vor allem gar nicht mehr so viele Mitglieder haben, um viel unterwegs zu sein.
Also ich würde da gerne in zweierlei drauf antworten. Einmal innerhalb der Partei sind wir mit einem Projekt gestartet, gerade in den Flächenverbänden, wo wir eine schwächer aufgestellte Struktur haben, diese Struktur zu unterstützen. Das hat jetzt auch im Wahlkampf stattgefunden mit der Eine Union-Tour, mit Menschen, die da tatsächlich vor Ort in der Struktur unterstützen, weil wir sichtbar sein müssen. Das ist völlig richtig. Und da braucht es auch Unterstützung für unsere Mitglieder vor Ort, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind alleine. Und das war wirklich, muss ich mal sagen, überwältigend, weil sich auch nicht nur die Junge Union mit einem Bus eine Woche auf den Weg gemacht hat, dort zu helfen, sondern auch andere Mitglieder sich eine ganze Woche lang freigenommen haben, um einfach da präsent zu sein. Vom Bodensee, aus Heidelberg, aus Norddeutschland, die da eine Woche lang wirklich nur Wahlkampf gemacht haben. Das andere ist, wie gehen wir mit der AfD inhaltlich um? Ich muss dafür vielleicht nochmal deutlich sagen, dass unser Beschluss der Unvereinbarkeit der Christdemokratie mit Extremen, mit extrem Rechten und extrem Linken, keine arithmetische Frage ist, sondern eine Grundsatzfrage unserer Haltung. Die AfD will aus dem Euro raus, die AfD will aus Schengen raus, die AfD will aus den anderen westlichen Bündnissen raus wie der NATO. Sie will ein Ausgrenzungsmodell, ein separatistisches Modell zum Beispiel für behinderte Kinder, die Kirchen nicht mehr unterstützen. Eine andere Bildungspolitik, Abschaffung der Schulpflicht, das ist mit unseren Grundwerten nicht vereinbar. Im Übrigen würde es die deutsche Wirtschaft völlig in den Abgrund reißen und isolieren. Und genauso wie die Linksextremen ein schweres Antisemitismusproblem haben, ein ganz anderes Gesellschaftsmodell wollen, das ist beides mit unseren Grundwerten nicht vereinbar. Und das ist was, was aber auch alle Christdemokraten miteinander vereint.
Aber wenn Sie sagen, inhaltlich ist ja auch eine Frage, wie geht man mit politischen Inhalten um, wie adressiert man sie, hatten wir ja schon, was die Sozialreform betrifft. Aus dem Arbeitnehmerflügel Ihrer Partei gibt es schon längere immer wieder die Forderung, dass man die Sozialpolitik auch stärker in den Fokus stellen muss. Eben auch, um nicht Menschen an die AfD zu verlieren. Sie selbst sind auch Teil des Arbeitnehmerflügels der CDU. Sehen Sie denn da auch ein Defizit?
Ich glaube, was das besonders adressiert, ist die Frage der mangelnden Gerechtigkeit, die die Menschen empfinden. Und das ist etwas, wo wir auch in der Sozialpolitik nachsteuern müssen. Also das sehen Sie in vielen Bereichen, auch in Westdeutschland, kann ich auch für Hamburg sagen, wo man das in einigen Stadtteilen auch schon sieht, wo die Leute es als ungerecht empfinden, dass Menschen zum Beispiel, die hier nie eingezahlt haben, die sich hier nie engagiert haben, aber von der Gemeinschaft deutlich stärker unterstützt werden als die, die hier geboren sind und hier arbeiten. Es gibt ein Ungerechtigkeitsgefühl, dass man wirklich auch zur Kenntnis nehmen muss und mit dem man umgehen muss und wo man etwas gegen tun muss. Das ist der Grund, warum wir das Bürgergeld abgeschafft haben und die neue Grundsicherung eingeführt haben, weil es uns ja nicht darum geht, Solidarität zu verlieren, aber es sozusagen die Waage wieder zu schaffen zwischen Eigenverantwortung und Solidarität. Das heißt, wir lassen niemanden zurück, aber wir erwarten auch, dass die Menschen sich einbringen. Das ist, glaube ich, auch in der Sozialpolitik etwas, was viele Menschen wirklich auch bewegt. Und natürlich darf der Teil, wie unterstützen wir die, die Hilfe brauchen, nicht zu kurz kommen. Uns muss es darum gehen, diejenigen, die wirklich hart arbeiten, die sich hier einbringen in die Gesellschaft und die keine Spitzenlöhne verdienen, in der Lage sind, Vermögen aufzubauen. Deswegen ist auch da das Thema Aktivrente aus meiner Sicht wirklich auch ein positives Thema. Auch das Thema Betriebsrente, was ja vereinbart ist, über das immer gar nicht so gesprochen wird, ist aber auch ja eigentlich was Teilrevolutionäres, sozusagen was Teil des Rentenkompromisses ist, dass jeder Anspruch auf Betriebsrente haben soll. Dass wir diejenigen in den Blick nehmen, die hart arbeiten, die für den Industriestandort Deutschland stehen. Und deswegen ist das, glaube ich, über diesen Gerechtigkeitspunkt und die Frage auch, welche Ernsthaftigkeit legt Politik an den Tag? Wie hören wir wirklich zu? Was ist da wirklich das Thema, dass wir auch diese Punkte doch auch benennen müssen?
Sie haben ja, als Sie als Generalsekretärin vorgestellt worden sind und sich selber auch vorgestellt haben, Heiner Geißler als eines Ihrer Vorbilder genannt, einer Ihrer Vorvorvorgänger in diesem Amt. Der ist ja einer, der in Verbindung gebracht wird mit der neuen sozialen Frage. Wäre es Zeit heute auch wieder für eine Wiederbelebung dieser neuen sozialen Frage?
das ist zumindest was, worüber ich auch nachdenke. Für mich war Heiner Geißler vor allem aber derjenige, der diese Partei zur Programmpartei gemacht hat, wo sozusagen es interessant war, welche Themen diskutiert man in der Union, auch gesellschaftsrelevante Themen. Und dafür ist, glaube ich, wieder Zeit. Also das sind auch Lebensfragen, Entwicklungsfragen von großer Dimension. Welche Rolle spielt KI eigentlich für uns quer durch alle Lebensbereiche, wird mir ehrlicherweise viel zu wenig diskutiert. Das revolutioniert ja auch die gesamte Arbeitswelt und ist wirklich ein großes gesellschaftliches Thema. Die Familienpolitik der Zukunft, also was sind da für Punkte? Also das ist der Punkt, warum ich Heiner Geißler zitiert habe. Und außerdem habe ich natürlich aufgrund meiner eigenen Biografie eine große jesuitische Nähe und die hatte er eben auch. Und das waren so beides verbindende Elemente, weshalb ich Heiner Geißler in meiner Antrittsrede sozusagen, in meiner Vorstellung genannt habe.
Wenn wir drauf schauen, eben wie Sie die Partei jetzt aufstellen als Generalsekretärin, gehört ja eben auch zu Ihren Aufgaben, stellt sich ja auch die Frage, wie die CDU möglicherweise weiter Volkspartei bleiben kann. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat erst gerade jetzt Anfang dieser Woche gesagt, er sieht die beiden Volksparteien, Union und SPD, tatsächlich in Gefahr. Sehen Sie das auch so?
Also ich sag mal, wir sind unter Druck. Das zeigen ja diese Ergebnisse. Aber für mich, ich bin da von einer tiefen Überzeugung und Hoffnung für die Zukunft, dass dieses christdemokratische Fundament und die Gründung unserer Partei nach dem Weltkrieg als Union, also als Verbindung, gerade in der Zeit dort revolutionär zwischen protestantisch und katholisch und in der Breite der Bevölkerung verankert, dass das nicht aus der Mode gerät, sondern auch tatsächlich ein Bedürfnis ist in diesem Land. Weil was heißt das denn? Es heißt sozusagen, bei uns haben alle Platz und alle Meinungen werden gehört und wir werfen sozusagen alles, was wir an Erfahrungen und Hintergründen haben, zusammen, um daraus die notwendigen Reformen, Herausforderungen, Antworten, Lösungen für die Zukunft für unser Land auf den Tisch zu legen. Und das finde ich nach wie vor völlig aktuell.
Aber ist es noch etwas, was in der Gesellschaft so verankerbar ist? Wir erleben ja immer stärker eine Individualisierung, dass Menschen sich auf ein Thema konzentrieren, sagen, das möchte ich jetzt politisch voranbringen, sich in Bürgerinitiativen beispielsweise engagieren und gar nicht mehr sagen, Parteien sind das Richtige für mich, wo ich dann wieder einen Kompromiss schließen muss oder wo das Thema möglicherweise nicht so auf der Agenda steht, wo man sich erst nach oben arbeiten muss, hierarchisch. Das spielt ja eine Rolle und führt ja auch zu einer etwas geringeren Parteienidentifikation, Parteienbindung, volatilem Wahlverhalten. Können Sie das überhaupt heute so noch rüberbringen, warum es so eine Partei braucht? Oder ist es einfach die Zeit vorbei für die Art der Parteien, die wir sehr lange in der Bundesrepublik hatten?
Ja, was man ja sieht in der Gesellschaft ist, dass das Institutionen insgesamt betrifft. Bürgervereine, also bei mir zum Beispiel in Hamburg haben wir viele Bürgervereine, die dringend Nachwuchs in den Vorständen suchen. Die Kirchen verlieren Mitglieder. Wer übernimmt Verantwortung in Sportvereinen zum Beispiel, um große Straßenfeste zu organisieren mit? Das Ehrenamt insgesamt, wenn es darum geht, wirklich auch Verantwortung für ein bisschen mehr als dieses eine Momentum sozusagen zu übernehmen. Insofern ist das ja insgesamt eine Frage, wie viel fühle ich mich auch für die Gesellschaft insgesamt und für die Gemeinschaft verantwortlich. Ich glaube aber, das ist etwas, was wir brauchen. Also wir brauchen gemeinsam Solidarität in dieser Gesellschaft und dadurch natürlich dann auch in Parteien, die das große Ganze im Blick haben. Das ist ja in der Kommunalpolitik genau so. Das ist ja ein Abwägen von Einzelinteressen und Finden von pragmatischen Lösungen vor Ort. Und dafür muss es Menschen geben, die nicht sich selber im Blick haben, sondern das Umfeld und die Gemeinschaft für den Teil, um den es da gerade geht. Und deshalb braucht es natürlich Parteien und gerade auch Volksparteien, die nicht nur ein Partikularinteresse vertreten, sondern das große Ganze als Gesellschaft.
Das eine ist ja, Sie sagen, man braucht es, aber das andere ist ja, wie kann man es denn überhaupt erhalten und was können Sie tun, um die Leute zu motivieren? Denn dass sich Parteien verändern müssen, ist ja auch nichts, was erst seit vorgestern so ist, sondern was ja schon sehr lange so ist. Wenn man zurückdenkt, das ist 2015, kann ich mir erinnern, auch einer Ihrer Vorgänger, Peter Tauber, versucht hat, diese Partei auch schon mal zu modernisieren, das natürlich in so einem großen Apparat auch sehr, sehr langsam geht. Aber auch da schon das Thema war, wie erreicht man die Leute in den Ortsverbänden? Wie können die möglicherweise wieder attraktiv werden, dass da Menschen kommen? Und es scheint nicht so einfach zu sein. Es scheint einfach über die Zeit was wegzurutschen. Wie können Sie dagegen arbeiten?
in dem es auch Vorbilder vor Ort gibt in der Kommunalpolitik. Ich war jetzt zum Beispiel in Niedersachsen viel unterwegs im Kommunalwahlkampf. Da sind so großartige Kandidatinnen und Kandidaten in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen, ländlicher Raum, Städte, die wirklich dafür brennen, mit unterschiedlichen Profilen, wirklich völlig breit, für ihre Stadt, für ihren Landkreis Dinge zu erreichen und dass das total attraktiv ist. Ich hatte in dieser Woche 4 Schulklassen zu Besuch im Bundestag aus meinem Wahlkreis und ich habe denen immer gesagt, übernehmt ihr auch Verantwortung für euer Umfeld. Ich habe mit 15 angefangen, Politik zu machen, weil es mir nicht egal war, wie es bei mir aussieht und weil ich nicht wollte, dass mir über 60-Jährige erklären, wie ein sicherer Schulweg funktioniert. Und das ins Gedächtnis zu rufen, braucht, glaube ich, Menschen, die das vor Ort leben und sozusagen vorleben und dafür auch Werbung machen. Aber wir haben davon wirklich viele in diesem Land.
Welche Rolle spielt da denn auch Social-Media-Plattformen? Auch etwas, was übrigens Parteien der Ränder, was die AfD, was aber auch die Linke, sehr gut bedienen können.
Das spielt eine große Rolle. Das sieht man ja auch an den Erstwählerergebnissen von der Wahl in Sachsen-Anhalt. Man sieht aber da auch den Einfluss aus dem Ausland. Wir wissen, dass viele KI-gesteuerte Bots an der Stelle sozusagen Stimmungen auch hochjetzen und die Algorithmen so eingestellt sind, dass man gerade extreme Botschaften viel stärker pusht. Das ist ein großes Problem.
Wie kann man damit umgehen, wenn man das nicht möchte, wenn man nicht nur mit Populismus unterwegs sein möchte auf solchen Plattformen?
Ja, also ich glaube, dass wir solche Instrumente wie den Digital Services Act, den wir ja auf europäischer Ebene eingeführt haben, der ja dafür da ist, dafür Fairness zu sorgen, noch stärker nutzen müssen. Also ich glaube auch ganz fest, ehrlich gesagt, dass das nicht etwas ist, was nur in Deutschland alleine gelöst werden kann, sondern dass wir hier die Europäische Union mit 450 Millionen Menschen als Gewicht brauchen, um gegen die Plattformen sozusagen anzukommen.
Und trotzdem müssen sie es ja nutzen als Partei. Sie müssen unterwegs sein. Man hat aber das Gefühl, dass sie da, also nicht nur sie als CDU, sondern auch andere Parteien, auch die SPD, auch die Grünen in Teilen, dass man da doch ein Stück eben hinterherhinkt in dem, wie man diese Plattform für sich nutzen kann, um Menschen zu erreichen.
Ja, ich glaube, dass wir da noch breiter sichtbar sein müssen mit unterschiedlichen Köpfen und unterschiedlichen vielleicht Formaten. Aber wir sind da in der Frage auch der technischen Umsetzung sozusagen, wie ist da die Waffengleichheit eigentlich, noch ein bisschen am Anfang. So will ich das vielleicht mal formulieren. Nicht am Anfang der Frage, verstehen wir, was da passiert, sondern in der Lösung. Weil wenn Waffenungleichheit herrscht, dann ist ja die Frage, wie stellt man die wieder her? So, und da glaube ich, wie gesagt, nochmal, die europäische Ebene ist da ein ganz wichtiger Faktor. Also die Jugendlichen, denen ich wirklich viel diskutiert habe, unter anderem auch über Social-Media-Verbot, will ich übrigens mal einflechten, das frage ich immer alle Klassen und 95% der Hände gehen hoch bei der Frage, seid ihr für ein Social-Media-Verbot, weil sie das selber sehen, diese Beeinflussbarkeit gerade auch von Jüngeren. Aber dass wir da sozusagen Waffengleichheit irgendwie herstellen müssen, ist irgendwie klar, weil ja klar ist, wir sehen gar nicht, was uns interessiert. Wir sehen ja dort, was uns interessieren soll. Und das entscheiden andere.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal den Bogen zum Beginn schließen, weil Sie viel von den Reformen gesprochen haben. Und da geht es ja auch darum, wie Sie die mit der SPD, mit Ihrem Koalitionspartner. Wir haben jetzt nach Sachsen-Anhalt erlebt, dass wieder verstärkt eine Debatte geführt wird. Das war ja auch erwartbar, wie es weitergeht mit den Reformen. Die SPD hat schon signalisiert, dass sie doch nochmal Änderungsbedarf sieht, auch in der SPD-Fraktion. Wie sehr tauschen Sie sich denn da mit Ihrem Generalsekretärskollegen von der SPD, Tim Pluessendorf, aus?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich das unlauter finde, wenn jetzt sagen Vertreter der SPD in den Medien diese Kommission so abwerten als professoral. Da saßen Kolleginnen und Kollegen von unseren, die Rentenkommission, da saßen Kolleginnen und Kollegen von uns aus beiden Fraktionen dabei, weil es eben eine Mischung war aus wissenschaftlichem Verstand und politischem Verstand. Und das zusammen zu einem Ergebnis gekommen ist. Wir haben Verabredungen und ich erwarte, dass Bärbel Baas jetzt wie verabredet einen Reformvorschlag vorlegt, der die Abwägungsfragen auch schon in den Koalitionsausschussergebnissen ja berücksichtigt. Also es ist ja verabredet, eine individuelle Schutzrente dort einzubauen. Und deswegen muss Bärbel Baas da jetzt die Vorschläge, die Gesetzentwürfe vorlegen. Und dann beraten wir das erst im Kabinett, aber dann auch im Deutschen Bundestag. Ich halte überhaupt nichts davon. Den gemeinsam verabredeten Weg, wir haben den ja ausdiskutiert, wir haben Verabredungen geschlossen im Koalitionsvertrag. Und es sind sozusagen tiefergehende, genauere Verabredungen geschlossen worden im Koalitionsausschuss und im Kabinett. Und deshalb muss das jetzt konsequent weitergegangen werden.
Es ist ja nicht nur so, dass es aus der SPD Kritik an Reformen gibt. Es gibt auch bei Ihnen im Moment Widerstand gegen die von Lars Klingbeil vorgeschlagene Steuerreform, dass sie anders aufgestellt sein muss, dass sie möglicherweise weitergehen muss oder dass sie eben nicht ausreichend ist. Ist das etwas, wo Sie mitgehen, wo Sie sagen, das ist notwendig? Oder dass man jetzt eben hier auch den Schritt auf die SPD zumacht und sagt, dann, wenn ihr die Rente akzeptiert, akzeptieren wir auch das?
Ich wünsche mir auch eine größere Entlastungssteuerreform. Das setzt aber voraus, dass wir Wirtschaftswachstum haben, damit wir Luft haben, Entlastung auch im Haushalt sozusagen abzubilden und umzusetzen. Insofern muss der erste Schritt sein, gemeinsam alles auf das Thema Wachstum auszurichten. Weil auch für alles andere, was wir gerne machen würden, das die Voraussetzung ist, dass wir Luft haben, das auch umzusetzen. Und dann, darauf richtet sich jetzt alles andere. Und bis dahin bleibt das, was da liegt, eher eine Tarifkorrektur, aber keine große Reform. Das ist in der Kritik vollkommen richtig. Aber wir brauchen erstmal Wachstum, um Volumen für eine richtige Entlastungsreform, die wirklich in einem großen Umfang stattfinden kann, möglich macht.
Dann danke ich Ihnen, Frau Baumann, für dieses Interview.
Ich danke Ihnen auch sehr.